What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Die Straßenradsportler haben ihre Winterpause schon langsam eingelegt und für die Bahnradsportler geht's eigentlich jetzt nochmal so richtig los. Die Track Champions League steht an, die zweite Ausgabe startet ab 12.11. und eine, die aus deutscher Sicht dieses Jahr zum ersten Mal dabei ist, ist Pauline Grabosch. Pauline, schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist.
Hallo.
Und Jonas Beyer ist natürlich auch mit dabei. Jonas, sorry, ich habe dich einfach nur als Zweiten genannt. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Ja, hallo. Normalerweise moderieren wir ja vorher noch einen kleinen allgemeinen Teil an. Den haben wir diesmal nicht, deshalb musstest du mich mit vorstellen. Hey, zusammen.
Pauline, du wir erwischen dich gerade noch so ein bisschen beim Essen. Du hattest heute einen wahnsinnig harten Trainingstag, hast du uns gerade eben schon verraten. So die letzten Vorbereitungen in Richtung Champions League oder wie können wir das deuten?
Naja, so... Wie man das so schön sagt, bei uns gibt's keine richtige Off-Season. Deswegen, es wird, denke ich mal, ganz schön spannend, wenn wir jetzt in Richtung Czech Champions League gehen, weil ich hatte 2 Wochen Urlaub und letzte Woche war die erste Woche zurück im Training und der Körper ist jetzt nicht unbedingt so ins Training gewöhnt, deswegen kleine Trainingseinheiten hauen einen schon richtig um, deswegen hänge ich ein bisschen in den Seilen, aber das kriegen wir hier schon alles über die Bühne.
Das heißt aber, in den 2 Wochen Urlaub war Trainingspause auch?
Also ich sag's mal so, meine Off-Season geht 2 Wochen. Ich habe definitiv mit Fahrradfahren nichts am Hut gehabt. Ich habe in der 2. Woche fürs Gefühl und auch fürs schlechte Gewissen und für die Vorbereitung für die Czech Champions League 2 Mal Krafttraining gemacht. Aber das war's auch schon. Also ich habe mir das gegönnt, was ich mir das ganze Jahr nicht gönnen konnte. Und dementsprechend geht's mir jetzt auch im Training. aber war schön.
Man konnte es ein bisschen bei dir verfolgen auf Instagram, wie schön dein Urlaub war. Da wird man richtig neidisch, wenn man das hier als Vorbereitung, sag ich mal, sich anschaut, wo du dich darum getrieben hast. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, du hast dich heute Vormittag beim Krafttraining ein bisschen getötet. Das hat mich doch ein bisschen interessiert. Wie tötet man sich als Profisportlerin so richtig im Kraftraum? Welche Übung ist das, die am meisten wehtut?
Also ich habe mich heute Morgen war ein bisschen Mountainbike fahren. Heute Nachmittag war es Krafttraining. Also das Krafttraining war okay heute Nachmittag, aber heute Vormittag, ich weiß es nicht. Also da ist irgendwie, mein Körper war noch nicht richtig da, ich war noch nicht richtig wach und Mountainbike ist eh nicht so meine Stärke und ja, da fluche ich immer ein bisschen, vor allen Dingen, wenn man 2 Wochen mal ein bisschen ruhiger getreten hat und dann, ja, das macht dann definitiv keinen Spaß, auch wenn es nur ein bisschen zum Reinkommen hätte sein sollen. Naja, muss man durch.
Aber das ist ja durchaus interessant. Also ich meine, man weiß so ein bisschen, okay, die BahnradsportlerInnen sind auch auf der Straße unterwegs, auf dem Rennrad sieht man euch häufiger, aber dass das Mountainbike dann so unmittelbar in so ein Training vor einem Wettkampf mit eingebaut wird, ist das bei euch häufiger der Fall?
Also ich habe jetzt auch den Trainingsstandort gewechselt. Also es geht halt wirklich auch ein bisschen darum, ein bisschen Spaß zu haben, ne? Also dass man jetzt nicht nur stupide durch die Weltgeschichte fährt, Mountainbike soll immer ein bisschen eine Abwechslung sein. Ich meine, wir fahren sonst auch nur links rum im Kreis, deswegen, das Wetter wird jetzt auch nicht unbedingt besser und es ist halt eine schöne Abwechslung, was zum Leidtragen von mir ist, weil es ist definitiv nicht mein Ding, aber ja, es ist halt, wenn man mit einer Gruppe fährt, macht es dann trotzdem Spaß und deswegen hat man ja eine Trainingsgruppe, um sich auch manche Trainingseinheiten anzutun, die halt manchmal nicht so leicht von der Hand gehen.
Du sprichst das schon einen ganz guten Punkt an, denn über den Wechsel wollen wir natürlich auch sprechen. Du bist jetzt in Cottbus, hat unter anderem, glaube ich, auch was damit zu tun, dass dort Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich auch fahren. Beschreib mal so die Überlegungen deines Wechsels. Du warst ja davor in Erfurt
Ja. Und
jetzt eben nach Cottbus.
Hui, heute die offizielle Variante oder wie es wirklich war? Das ist, nein, Spaß.
Wir sind sehr für Offenheit.
Ja, nein, Spaß. Also gibt es eigentlich nur eine Variante in dem Sinne. ja, Sinn und Zweck des Ganzen war es, ich habe jetzt jahrelang halt alleine trainiert, ich hatte keine Trainingsgruppe, ich hatte einen richtig tollen Trainer, der mich jetzt insgesamt in der Summe 6 Jahre lang begleitet hat, die letzten 3 Jahre eigentlich alleine. Es ist wirklich eine Herausforderung, vor allen Dingen, wenn man manche Trainingseinheiten, wie zum Beispiel heute früh, braucht man eine Gruppe. Ja, also man muss auch manche Gruppeneinheiten auf der Bahn, auf der Straße und so weiter, macht es halt auch schon mehr Sinn, wenn man eine Trainingsgruppe vor Ort hat. Und ja, ich muss sagen, es war jetzt nicht unbedingt cool zuzugucken letztes Jahr bei Olympia. Und wenn wir bei Olympia in 2 Jahren um Gold fahren wollen oder um eine Medaille oder was auch immer, wir wollen dort echt diese Bahn brennen lassen, ja, dann muss man jeder auf seiner Position halt das Beste geben. Und ich für meinen Teil, meine 33,3%, musste ich halt dann auch meine Konsequenz draus ziehen nach den Weltcups und so weiter. Okay, was kann ich optimieren? Ich meine, so ein Wechsel kann auch nach hinten losgehen. Ja, also das heißt ja nicht, dass wenn man irgendwo hingeht, seinen ganzen Lebensstandort aufgibt und einfach mal irgendwo hinzieht, dass es klappt. Deswegen muss man halt auch den Leuten vor Ort vertrauen und auch sagen, okay, wofür ist es? Wie gehe ich das Ziel an? Und wenn man halt hier in Cottbus die anderen 2 Mädels hat, mit denen man halt zusammen trainieren kann, muss ja nicht jeden Tag sein. Aber wenn das alles ein bisschen zentralisierter ist, sind manche Abläufe einfach einfacher. Und ja, eine Hand wäscht die andere in dem Sinne. Und wenn man halt schon die anderen 2 Mädels hier in Deutschland nicht so weit weg hat, dann darf man doch für einen olympischen Traum doch mal beruflich umziehen, wie ich das so schön sage. Es ging alles ein bisschen schneller als gedacht. Also im Mai war so für mich so ein Gespräch, so was mich ein bisschen auf eine Idee gebracht hat. Und ja, zum Glück sind meine Eltern sehr spontan und sind solche Aktionen von mir gewöhnt. Juli hatte ich eine Wohnung, war fertig. Also das war so, ja, ich würde gern umziehen. Mein Trainer damals, okay, stehe ich voll dahinter, helfe dir dabei, bin immer noch da, wenn du mich brauchst. Meine Eltern war nicht, das ist so wie im Medizinstudium, wenn man ein Telefonbuch hinlegt, ja, heißt es nicht, warum man es auswendig lernt, sondern bis wann. Meine Eltern haben mich gesagt, bis wann. ja, und dann so schnell ging's. Das ist die Variante und ich hoffe und denke und das wird schon. Also, genau.
Geht dabei natürlich auch viel um Teamsprint. Du hast es ja schon angesprochen, vergangenes Jahr die besondere Situation oder sagen wir so bis dahin die gewohnte Situation, dass nur 2 pro Nation beim Teamsprint an den Start gehen. Bei Olympia 2024 wird es ja dann erstmal so sein, dass auch 3 an den Start gehen. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Deswegen die Frage an dich, ist so eine Frage der Zeit gewesen, bis es endlich mal jetzt eben 3 Fahrerinnen auch geworden sind. Bei den Männern war man das ja schon länger gewohnt. Andererseits frage ich mich, wird es dadurch nicht doch noch eintöniger? Weil wenn man sich die Ergebnisse von euch beim Einzelsprint anschaut, bei der WM jetzt, 2., 3. und 6., wer soll euch dann da überhaupt schlagen?
Gut, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Presseleute da draußen könnten sich die mal gerne aufschreiben. Es war eine Frage der Zeit, ja. Waren wir darauf vorbereitet? Nein. natürlich wartet man dann natürlich drauf, dass dann gesagt wird, hier, das und das ist der Plan, so setzen wir es um. Natürlich sind wir in einer Anführungsstrichen Luxussituation, dass wir 3 starke Frauen haben, ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das wachsame Auge von letztem Jahr zu diesem Jahr, wenn man die Zeiten mal verfolgt, die Konkurrenz schläft nicht. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt einfach mal so ein easy cheesy lemon squeezy Goldmedaillen gerannt sind. Wir müssen genauso hart dafür arbeiten. Und bei der WM-Quali, also in der ersten Runde, haben wir auch nur mit ein paar Tausendstel die Quali gewonnen. Ja, und dann sitzt man erstmal da und atmet ganz viel, ja, und versucht ganz, ganz ruhig zu bleiben, weil man ist natürlich darauf eingestellt. Natürlich, die Konkurrenz schläft nicht, das haben die Holländer Männer auch dieses Jahr mitgekriegt. was passiert, wenn die Konkurrenz halt auch mal richtig in die Pedale tritt. Ja, ich denke nochmal 2 Jahre und wir schnallen uns richtig an, aber wir werden es den anderen genauso schwer machen, als wie die anderen uns das Leben schwer machen sollen. Und das ist Leistungssport und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Deswegen, oh, schauen wir mal. Ich meine, wir haben die Luxusvariante, dass wir halt 3 auch im Sprint so weit vorne sind. Das muss ja nicht heißen, dass wir da so krass unterwegs sind, aber ja.
Wir hoffen es, dass ihr so krass unterwegs seid. Ehrlicherweise.
Ich auch.
Ja, und ich glaube auch am Ende ist es doch auch die Möglichkeit, dass es ja auch den Bahnradsport der Frauen auch nochmal nach vorne bringt, weil auch andere Nationen weitere Fahrerinnen auf die Strecke bringen müssen, die sehr, sehr gut fahren können, die nochmal anders fördern. Man kann sich nicht mehr auf 2 Fahrerinnen ausruhen. Das gilt ja dann auch für alle Nationen, sondern man will da ja mehr rausholen dann wahrscheinlich. Mich würde noch interessieren, weil wir doch eigentlich hauptsächlich sonst über Straßenradsport sprechen. Erklär uns doch mal diesen Teamsprint, diese Faszination, die da, das ist ja absolut verrückt, wenn man sich das anschaut. Erklär uns das mal, nimm uns da mal mit, wie läuft dieser Teamsprint ab und was macht es dann am Ende aus?
Okay, was macht's aus? Im Endeffekt, wir fangen an, wir brauchen 3 Sportlerinnen oder Sportler, die schnell sind, ja, wirklich schnell auf jeder Situation.
Das ist immer gut fürs Radfahren. Schnell
das
sein.
Das ist schon mal gut. Möglichst gar nicht so schnell schlecht treten können und das noch, auf das auf dem Display auch noch schnell angezeigt wird. Ja, das ist die Grundvariante, ja. Und dann muss man, schauen. Ich meine, wenn man sich jetzt mal ein Foto von uns dreien anschaut, wir sind doch sehr unterschiedliche Sportlerinnen. Was sind die Stärken und Schwächen von den jeweiligen Sportlerinnen? So. Dann passt man das an. Okay. Welche Variante ist die schnellere? So, wir haben eine Starterin, das bin ich. Ich fahre eine Runde aus der Startmaschine auf Position 1 so schnell wie es geht. Die anderen 2 reihen sich hinter mir ein, richtig? Und ich gehe nach einer Runde raus und Emma oder Lea, also meistens Emma, fährt dann unter mir durch. Ich muss aber die erste Runde gewinnen am Strich, das ist ganz wichtig, sonst haben wir ein Problem und wir werden disqualifiziert. Emma fährt möglichst schnell ihre Runde. Und wenn Emma fertig ist, versucht Lea, das Ganze nach Hause zu fahren.
Und diese Abstimmung, die funktioniert ja bei euch wirklich einwandfrei, hat man dieses Jahr auch wieder gesehen. Ihr wart bei der Europameisterschaft in Deutschland natürlich ganz, ganz vorne. Generell muss man ja sagen, Teamsprint, was dir super liegt, auch 4-mal Weltmeisterin geworden, eben zuletzt, jetzt dieses Jahr, in Paris, wo auch 2024 die Olympischen Spiele stattfinden werden. War eine sehr schnelle Bahn, das hat man gesehen. Wurden einige Rekorde gebrochen, auch von euch. Jetzt natürlich die Frage an dich. Gefällt dir die Bahn, wenn man in Richtung 2024 guckt? Wie trainiert man drauf? Was sind so die Besonderheiten von dieser Bahn, von dieser Olympischen Bahn in Paris?
Ah, die Besonderheiten der Bahn. Also, es ist eine super, super schnelle Bahn. Ich mag sie persönlich sehr gerne. Und Fun Fact an der Stelle, ich habe dann meine erste Elite-Medaille gewonnen. 2016, 500 Meter Zeit waren, Vize-Europameisterin bin ich da geworden. Da war ich noch Juniorin. Ach, deswegen wäre es eigentlich ganz cool, wenn man dann auch zu Olympia da zurückkommt und denkt so, krass. Was man 2024 auf dem Schirm haben muss, ist das heimische Publikum von den Franzosen.
Es war irre, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Sobald eine Französin irgendwas gezuckt hat, also es war ohrenbetäubender Lärm, so hat sich es zumindest am Fernsehen übertragen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber.
Also ihr habt wirklich keine Ahnung. Ihr habt wirklich keine Ahnung, wie das war. Also ich meine, deutsches heimisches Publikum aller Ehre, ja. Aber man nehme eine volle Bahn mit Deutschen und multipliziere das mal 10, ja. Plus jeder kriegt noch ein Megafon in die Hand und Deutschland fahren. Das wäre so circa die Stimmung, die Franzosen da verbreitet haben. Ich saß dann, als meine Wettkämpfe fertig waren, mit meiner Austauschschülerin, die ich vor ganz viel, zig vielen Jahren kennengelernt habe, auf der Tribüne und habe den Wettkämpfen zugeschaut. Und ja, ich sag's mal so, Lärmschutz, so Baustellen-Lärmschutz oder Noise-Canceling-Kopfhörer, wie ich sie jetzt gerade aufhabe, wären nicht schlecht gewesen. Und man hätte trotzdem genug gehört. Also das war Wahnsinn. Ich meine, selbst als wenn man einen Wettkampf fährt, das heimische Publikum trägt einen. Das ist nicht unbedingt nur sowas, was man sagt vor der Presse. Es ist wirklich so. Und das war einfach nur krass. Und es ist so ein Punkt, was wir definitiv auf dem Schirm haben müssen, auch mental. Sollte man gegen eine französische Sportlerin fahren oder es gegen das französische Team, man muss darauf gefasst sein, ja, weil sowas ist echt ein Meilenstein, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die Bahn ist klasse, darauf kann man richtig schnell fahren, aber die Menschen, die zugucken, die sind nochmal eine andere Liga.
Wir nutzen dich jetzt ja immer, also mir kam es genauso vor wie dir. Also es war unfassbar laut. Und jetzt habe ich eine Frage noch an dich, und zwar als einfach, weil du jetzt die bist, die für den Bahnradsport auch ein bisschen spricht. Ich höre immer das Wort, die Bahn ist sehr schnell. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Die Bahn ist sehr schnell. Ist es das Holz? Ist es die, weiß ich nicht. Woran liegt das? Warum ist eine Bahn schnell und warum ist eine langsam?
Meine Vermutung ist ja, sie wird einfach dann ein bisschen kürzer gebaut, damit es ein bisschen schneller ist.
Herrje, das wäre ja richtig cool, wenn das so einfach wäre. nee, also sie ist sehr breit, heißt viel Platz nach oben. Ja, so viel Schwunghügel. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man steht auf einem Berg und fährt irgendwo runter, ja, macht schon einen Unterschied, wenn es ein Hügel ist oder ein Berg. Ja, so, das um es mal ganz einfach zu erklären. Die Geometrie, es ist nicht nur ein Holzoval, ja. Es sind, wie lang sind die Geraden? Wie eng sind die Kurven? Sind die Kurven rund oder sind die ein bisschen spitz zu laufen? Also jetzt nicht spitz, also ihr wisst schon, was ich meine. Also, man merkt schon einen Unterschied. Wenn man eine sehr, sehr steile Autobahnkurve mit ein paar hundert Sachen um die Kurve fährt oder ein bisschen langgezogen, man merkt schon einen Unterschied von Fliehkräften. So ist es bei uns auch. Und, die Bahn ist sehr hoch, sie hat schöne Schwunghügel, also wo man runterfahren kann. Die Kurven geben halt einem richtig schön Druck also in die Gerade rein. Die lässt sich schön fahren. Die Temperaturen waren auch gut. Das heißt, auch natürlich, wenn die Bahn halt wärmer ist, sind die Bedingungen halt besser. Und ja. Das sind so einige Sachen, die da am Wettkampftag eine Rolle spielen. Und das war in Frankreich jetzt schon sehr gut, kann man so sagen.
Und jetzt steht eben dann noch die Champions League an, über die wir natürlich auch so ein bisschen sprechen wollen, weil es ist die zweite Auflage. Letztes Jahr große Premiere mit der Siegerin dann eben in der Sprintliga. Es gibt ja da immer eine Sprint- und eine Ausdauerliga, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Emma Hinze letztes Jahr gewonnen. Dieses Jahr ist sie nicht dabei, weil sie gesagt hat, sie braucht so ein bisschen eine Auszeit. Für dich ist es jetzt das erste Mal dieses Jahr die Champions League. Wie ist dein genereller Eindruck von diesem Wettbewerb, auch vielleicht aus den Erzählungen, die du von Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze aus dem letzten Jahr mitgekriegt hast?
Also ich hatte letztes Jahr schon eine Einladung, die ich leider ablehnen musste, weil ich einen Bundeswehrlehrgang besuchen durfte. Muss man als Arbeitgeber dann einfach den Arbeitgeber dann Priorität lassen, was ja in Ordnung war. Ich habe es verfolgt auf dem Fernsehen und allein schon so zuzuschauen, war schon ein anderes Level von Radsport im Fernsehen zuzuschauen. Also wenn man als Kenner so eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft auf Eurosport so verfolgt, ja, es ist spannend, es ist, jede Emotion ist dabei.
Aber wenn sie nicht kurz vor Ende wegschalten, bevor überhaupt das Ergebnis steht, das passiert auch ab und zu.
Oder Werbung, kann ich nur empfehlen. Werbung macht auch ganz viel Spaß, ja. Zum Glück hat man dann meist noch einen Live-Ticker, aber die Champions League ist nochmal was anderes, weil das ganze drumherum, das Marketing, die Lichtshow, das Format an sich, dass Bahnradsport eine Bühne bekommt, um auch Bahnradsport lecker zu verkaufen. Ja? Und es geht ja nicht nur um das Format an sich, sondern halt die Leute, die das erste Mal sich Bahnradsport anschauen bei der Track Champions League und sagen, hey, das ist total cool, was ihr macht. Gucken wir uns doch mal einen anderen Wettkampf auch an. Also man sollte das nicht nur kurzfristig so als Chance sehen, sondern auch langfristig. Und die Erzählungen von Emma und Lea waren schon echt spektakulär. Natürlich ist es absolut hart, weil mal so eben Keirin und Sprint an einem Tag mit einem Format, was du nicht gewöhnt bist, innerhalb von wenigen Wochen ein paar mehr Wettkämpfe, als dass du es gewöhnt bist, ja, ist halt schon ein bisschen krass, ja. Aber man kann nur den Hut ziehen vor den Leuten, die sich dieses Format ausgedacht haben und sagen, hey, ihr habt einen echt geilen Job gemacht und wir freuen uns auf mehr, weil bis 2029, wenn ich jetzt nicht richtig, ich glaube, wenn ich jetzt lüge, ich glaube, bis 2029 haben die Initiatoren gesagt, das wollen wir. Und jedes Jahr kommt ein neues Gadget dazu und das ist einfach nur cool. Allein wenn man so als Sportler sich das Ganze anschaut und sagt so, boah, ich will mehr davon und ich will auch Teil davon sein. Ja, ich glaube, dann hat man als Organisator schon echt ein gutes Ziel erreicht, würde ich sagen.
Und ich muss sagen, also mich hat's, ich war immer so ein bisschen, sich ein bisschen reinfuchsen und am Ende lohnt sich's wahnsinnig. Ich habe es jetzt bei der WM gemerkt, dass ich langsam reingekommen bin. Dann versteht man auch mal die Ausdauerwettkämpfe. Ich denke, glaube, in Sprint, da versteht man zumindest schneller, wer vorne ist. Da muss man sich dann in die Taktik reinfuchsen, was sicherlich nochmal schwer ist. Wird sicher nochmal 3-4 Jahre bei mir dauern, bis ich da im Ansatz verstanden habe, was für crazy Taktikmanöver ihr fahrt. Ich glaube, so ein bisschen Werbung können wir dafür auch machen. Das ist, am Samstag geht's schon los, am 12.11. Und ich glaube, auf Eurosport kann man sich anschauen. Und wenn man da so ein bisschen Respekt vor hat, muss ich sagen, dass auch die deutschen Eurosport-Kollegen, Lukas hat zwar gesagt, die gehen ein bisschen früh in die Werbung oder gehen vom Sender oder wie auch immer. Aber ich fand sehr cool, wie die das gemacht haben. Ich hoffe auch, dass Lisa Brennauer wieder dabei ist. Die fand ich spektakulär gut als Expertin, auch weil sie es mir erklärt hat, was eigentlich gerade passiert und so weiter. Das habe ich jedem die Empfehlung auch aussprechen, sich das anzuschauen.
Du hast, Pauline, gerade, ich finde, einen ganz interessanten Punkt angesprochen, weil es ist ja schon eine Riesenumstellung, wenn man sich sonst eure Sprintturniere anschaut. Also wenn man jetzt mal den Sprintwettkampf nimmt, dann ist da auch immer Quali und die ersten beiden Runden an einem Tag, Halbfinale, Finale, dann am nächsten Tag. Beim Teamsprint hast du auch schon gesagt, sind es eigentlich immer so 3 Fahrten dann an einem Tag. Das ist natürlich auch schon extrem viel, aber wenn man jetzt durchrechnet, wenn man im Keirin und im Sprint, und das sind die beiden Wettbewerbe, die bei jeder der Stationen, der 5 Stationen, der 5 Wettkampftage bei der Track Champions League ausgefahren werden, wenn man da jeweils ins Finale kommen möchte, muss man an einem Tag 5 Wettkämpfe absolvieren. Stellt man sich darauf anders ein?
Ja, also...
Wie viel mehr Proteine nimmt man mit? Wir haben dich gerade vorhin schon nach dem Training noch ein bisschen Joghurt essen sehen.
Ich glaube, man kann sich darauf nicht vorbereiten. Man wächst mit seinen Aufgaben. Das ist jetzt wirklich nicht unbedingt nur so eine Floskel.
Ich wollte gerade sagen, da kommt auch, der Euro rein. Kling.
Nein. Das ist auch sowas, was die Sportler von letztem Jahr gesagt haben. Das haben auch Emma und Lea gesagt. Das haben auch noch ein paar andere gesagt. Der erste Wettkampf ist der schlimmste, weil man nicht weiß, was kommt. Ja, weil man nicht weiß, wie doll es weh tut. Und dann kann man sich auf den Schmerz einstellen. Ja, und dann, also man gewöhnt sich an Leistungssport nie, sondern man fragt sich jedes Mal, wenn man da auf dem Boden liegt, warum macht man das Ganze? Man liebt es trotzdem, man macht es immer wieder und das ist, glaube ich, der Spaßfaktor an der ganzen Sache, dass es mal was anderes ist. Und ja, und ich muss tatsächlich nochmal einen kleinen Punkt aufgreifen vom Jonas, dass Bahnradsport mal einfach verkauft wird. Beim Medientag hat jemand was Cooles gesagt, einen coolen Vergleich. Ich war jetzt in Paris letzte Woche. Da haben wir ein paar Fragen beantwortet, so aus Sportlerperspektive und so weiter. Und so ein Herr, der auch mit der Organisation zusammenarbeitet, hat gesagt, okay, das Format ist entstanden, weil Bahnradsport, wenn man kein Kenner ist, ein bisschen viel Wissen auf einem Fleck ist. Und deswegen wurden so zwei Disziplinen von Ausdauer, 2 Disziplinen von Sprint, die möglichst einfach in ein Format gepackt werden für jemanden, der noch keine Ahnung von Bahnradsport, möglichst einfach zu verstehen ist auch. Und wenn man dann halt langsam durch die ganze Sache so durchsteigt, ist es eine richtig coole Sache, weil wenn man ein großes Buffet des Bahnradsports hat, das war der Vergleich, hat man sich ein paar Gerichte rausgepickt, die möglichst lecker verpackt und vielleicht kommt dann derjenige wieder und möchte vom Buffet trotzdem noch was anderes kosten. Und deswegen ist das echt eine coole Sache und eine Chance, auch Bahnradsport nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, weil das echt eine coole Sportart ist.
Wenn man jetzt auf das Sprintfeld schaut, dann spricht das auch absolut dafür. Also da ist wirklich die absolute Elite mit am Start. Bisschen fragt man sich, wann das beim Ausdauerbereich auch passiert. Also wenn man dann schaut, die großen Namen, die von der Straße sich dann oft zur Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft zeigen, bei den Herren ein Viviani oder Ethan Hayter, wie man jetzt wieder gesehen hat, bei den Damen dann natürlich eine Lotte Kopecky unter anderem, die sind jetzt nicht dabei, weil sie natürlich dann auch irgendwo in der Offseason sind und sich wieder vorbereiten müssen. Glaubst du, dass da die Track Champions League irgendwann mal hinkommt oder ist es dann vielleicht auch was sich irgendwann mehr auf den Sprint fokussieren wird? Weil ich sehe da irgendwie in dieser Champions League bisher mehr Potenzial. Korrigier mich, falls es anders ist oder falls du es anders siehst.
Also ich habe es aus der Perspektive noch nicht so gesehen. Ich finde es aus Sportlerperspektive generell cool, dass man Gleichheit hat, so zwischen Männern und Frauen, angefangen mit den Zahlen, also wie viele sind am Start, Ausdauer, Sprint, männlich, weiblich, was sind die Preisgelder, männlich, weiblich, darüber habe ich mir noch nicht mal so darüber Gedanken gemacht, was so zukunftstechnisch Sprint oder Ausdauer, da wie sieht die Entwicklung so wie die Entwicklung so werden könnte. Ich denke aber, dass das Format wächst immer noch. Und Sportler, also Sprinter, die Sprinter sind ja eh ein bisschen anders. Die sind all in oder nothing, ne, wie man so schön sagt. Und die Ausdauerfahrer haben halt, wie gesagt, mit der Straße noch ein zweites Kind zu schaukeln. Und ich weiß halt, wie gesagt, wirklich nicht, inwieweit da auch Regularien im Hintergrund halt sind, die halt sagen, ist halt schwierig von der Planung und so weiter. Da bin ich wahrscheinlich die falsche Ansprechpartnerin. Ich kann nur von unserer Seite aus sprechen. Wir finden es cool, Frauen als auch Männer. Ich denke, dass es wirklich Potenzial hat in Zukunft. Und selbst wenn es auf den Sprint hinausläuft, soll mich jetzt nicht unbedingt stören.
Sagst du natürlich so ganz frei als Sprinterin. Nein, aber das ist ja einfach
ganz frei.
Der Punkt, weil es halt einfach eben nochmal 4 Wochen sind mit 5 Wettkampftagen. Das ist natürlich dann schon über einen Monat Reisezeit, die da eben drauf geht. Deswegen ist immer die Frage, wie sehr das mit dem Straßenradsport vereinbar sein wird. Und da sind natürlich dann die Sprinter, die sich ja meistens noch mehr auf die Bahn fokussieren, irgendwie glaube ich, zumindest für die Zukunft so mein Eindruck, vielleicht die ziehende Kraft für diese Champions League. Weil wenn man sich die Namen jetzt anschaut, wir können ja mal beim Frauenfeld bleiben, weil das natürlich aus deiner Sicht auch sehr interessant ist, wer deine Gegnerinnen sein wird. Da ist natürlich Mathilde Groß als erste zu nennen, die angetrieben vom französischen Publikum, du hast es schon gesagt, da richtig aufgetrumpft hat. Cassie Mitchell ist außerdem mit dabei aus Kanada, die eigentlich auch immer wieder in den Sprint-Halbfinals zu finden ist. Dann natürlich aus deutscher Sicht du und Lea-Sophie Friedrich. Sicherlich auch nicht die schlechtesten beiden Eisen, wenn man da um die Siege mitkämpfen kann. Aber was erwartest du, wenn du das Teilnehmerfeld anguckst? Wer hat hinten raus nach dieser ja doch vollgestopften Saison mit vielen Highlights noch am meisten Kraft?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist durch das Format ein ganz andere Konkurrenzdenken, Konkurrenz, wie man sich auf die Konkurrenz auch einstellt, weil da gibt's halt nicht mal so ein 16-Finale. Ja, stehst du halt in der ersten Runde mal schnell mal neben der Kelsey Mitchell und der Lea oder musst du den Lauf trotzdem gewinnen, um weiterzukommen? Also, ich denke, das wird einfach ein härteres Radrennen von Anfang an, weil man halt schnell viel verlieren kann. Und darauf muss man halt gefasst sein und sich von Lauf zu Lauf halt vorkämpfen. Und ich versuche möglichst entspannt an die ganze Sache ranzugehen. Ich bin super zufrieden gewesen mit meinem 6. Platz im Sprint diesem Jahr. Heißt aber nicht, dass es einfach mal so einfach von der Hand geht, ne? Im Sprint sind es halt 3 Mädels in den Vorrunden, nicht nur 2, also eine mehr als sonst. Kairin, haben Leia und Emma auch gesagt, also da gibt's nur Vollgas von Anfang an. Das ist nicht so ein Vorlauf, Kairin, wir fangen erstmal an, ein bisschen Kairin zu fahren. Maike, letzter Kairin-Wettkampf ist auch schon ewig.
Das habe ich mich nämlich gefragt, weil man dich ja immer im Teamsprint und im Sprint sieht. Wann bist du das letzte Mal Kairin gefahren?
Also gut, was zählt ihr denn als richtig Kairin?
Das musst du uns sagen.
Also
Konkurrenz da ist.
Also mein letzten Kairin-Wettkampf so an sich bin ich bei der Deutschen Meisterschaft gefahren. Das ist ja natürlich was anderes, aber international, haltet euch fest, Trommelwirbel, ich denke, dass es 2018 war.
Schau
mal. Möchte ich jetzt mal ganz kurz in den Raum stellen. Ist nicht unbedingt so gestern. Man wächst mit seinen Aufgaben. So ist es.
Kommst du dann zu...
Freust du dich aufs Dörni?
Ich wollte fragen, kommst du zum ersten Mal ins Vergnügen von so einem elektrischen Dörni? Weißt du schon, ob machen die... Weil wir haben uns ein bisschen...
Ich denke schon.
Wir haben uns ein bisschen lustig gemacht, dass in München die Bayern noch so ein bisschen hinterherhingen und nochmal ein motorisiertes auf die Strecke geschickt haben und kein elektrisches.
Ja, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ne? Also ich denke, es kommt halt auch zum Teil darauf an, wer der Veranstalter ist, also wo wir sind. Das erste Mal bin ich hinter einem elektrischen Dörni gefahren, 2017 in Hongkong, glaube ich. Da bin ich bei der Weltmeisterschaft das erste Mal hinter einem elektrischen gefahren. Hat Vor- und Nachteile mit dem Motor, die beschleunigen ein bisschen langsamer. Elektro, da gibt es manche Menschen, die halt sehr ambitioniert vom Start an sind. Da fängt man schon an zu schwitzen, bevor es überhaupt losgeht. Wenn ich mich richtig erinnere, dann müsste ich vielleicht mal Lea oder Emma fragen. Die sind jetzt schon mal öfters Kairin gefahren als ich. Gell? Aber daran, was ich mir vor ein paar Monaten, was ich mir noch erinnern kann, gibt es da schon ein paar Unterschiede. Und so Dörni ist da schon trotzdem ein bisschen Tradition. So. Muss nicht unbedingt sein, aber auch it's nice to have.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Was aus dieser Track Champions League natürlich auch so ein bisschen als Frage resultiert oder worauf es natürlich auch eine Antwort sein kann, nämlich auf die Frage des Geldes im Bahnradsport. Wir haben immer wieder die Situation, dass gerade Sportlerinnen, weil dort manchmal natürlich im Radsport bisher einfach immer noch viel, viel weniger Geld da war, auf der Bahn sehr, sehr früh schon ihre Karriere beenden müssen. Du studierst ja zum Beispiel auch noch nebenbei. Sind das so Gedanken, die man bei der Karriere hat, dass man sagt, okay, ich kann das nur so lange machen, wie ich quasi nebenbei meinen anderen Beruf danach vielleicht noch vorbereite?
Ich habe das Glück, dass ich bei der Bundeswehr bin. Also ich bin bei der Bundeswehr, ich bin Sportsoldatin und es ist schwierig, jetzt nicht unbedingt unmöglich, aber schwierig, treue Sponsoren zu finden und Unterstützer, die einem halt auf so einem Weg begleiten und unterstützen. Die Bundeswehr hält uns wirklich den Rücken frei, was das angeht. Das ist schon mal gut. Man darf aber zum Beispiel, also ich bin so jemand, natürlich kann ich auch hart prokrastinieren, ja, mit meinem Studium. Um jetzt noch ein bisschen Realität hier reinzubringen. Ich bin hier keine Vorzeigesoldatin, würde ich schon sagen. Ich bin eine Vorzeigesoldatin natürlich. Aber nicht unbedingt so, dass ich sage, ich bin nicht so eine normale Studentin, die jeden Tag dazu kommt zu studieren. Trotzdem möchte ich für mich und mein Gewissen was machen, dass ich weiß, dass wenn ich doch irgendwann aus welchen Gründen auch immer ausscheiden sollte, dass ich schon irgendwas angefangen habe oder schon fertig habe. Wir werden halt jährlich verlängert und da kann mal schnell mal eine Verletzung kommen oder was auch immer. Man kann es halt nicht planen, wie lange im Sport man unterwegs ist. Und deswegen ist so eine Czech Champions League natürlich eine Chance, einmal Wettkampfkilometer zu sammeln, auf der anderen Seite auch durch die ganze Medienpräsenz sein Image aufzubessern und in welche Kategorie man immer auch immer man später möchte, ne? Man sollte jede Chance nutzen, die man hat, sich auch auf die Zukunft vorbereiten, weil wir haben nur ein begrenztes Zeitfenster, wo wir schnell Radfahren können im Kreis, ne? Und selbst wenn ich, weiß ich nicht, klopf mal aufs Holz, selbst wenn ich nächstes Jahr keinen Bock mehr habe, es sollte nicht der Fall sein, aber ich habe viel zu viel, ich möchte das schon sehr, ja. Aber selbst wenn ich sage, nächstes Jahr, ich möchte es nicht mehr, sollte man trotzdem einen Plan B haben. Und heißt nicht, dass mein Plan A nicht funktioniert, aber ein Plan B beruhigt in meinem Fall.
Das sind wahre Worte auf jeden Fall. Und man hofft natürlich, dass die Track Champions League dahingehend vielleicht das Image und dann natürlich auch irgendwie langfristig die Bezahlung, die Sponsoren irgendwie in den Bahnradsport weiterbringt und dass sich das dann eben diese Frage auch irgendwann erübrigt. Weil selbst im Straßenradsport ist es ja so, dass es für diejenigen, die letztendlich nicht ganz vorne dran sind, auch schon sehr schwierig ist, aber da glaube ich, ist es mit den Verträgen oft noch ein bisschen leichter als dann eben im Bahnradsport. Dann hätte ich zum Abschluss, hätten wir noch so eine ganz spezielle Frage. Jonas, du wolltest sie eigentlich stellen, ich bin einfach mal so frei. Denn was uns beim Bahnradsport immer so ein bisschen die Frage stellt, wenn man es im Fernsehen sieht, es ist unglaublich viel los in der Mitte dieser Bahn. Und es sind unglaublich viele Wände, Absperrungen, überall sitzen Leute auf Fahrrädern, halten sich und so weiter warm. Es ist ein richtiges Labyrinth. Wie schafft man es, sich da nicht zu verirren? Oder hast du dich vielleicht sogar schon mal verirrt?
Haha, ha. Okay.
Das ist Anekdote?
Echt eine super Frage.
Vor allem mit 3000 Laktatwert im Kopf nach einem Teamsprint zum Beispiel. Ich weiß nicht was.
Fluchtwege frei halten, Freunde. Das ist eigentlich das A und O. Gut. Das ist ja alles eine Strukturfrage. Ja? Das heißt ja nicht, dass man da irgendwelche speziellen Wege gehen muss, um irgendwie sich den Weg zu seiner Kabine zu erkämpfen. Natürlich hat man auch Trainingseinheiten vorher, wo man sich einen Lageplan verschaffen kann. Wo muss man hin, wenn man fertig ist? Oder wo muss man hin, wenn man zum Training oder zum Wettkampf will? Und wenn man sich das erstmal gemerkt hat, ist alles in Ordnung. Es sieht alles ein bisschen chaotischer aus, als es ist. Tatsächlich gibt's halt, jede Nation hat seine eigene Box mit ganz vielen Absperrbändern und was weiß ich und 15 Rollen, 13 Stühlen und 15 Betreuern und 38 Sportlern. Man denkt jedes Mal, wenn man ankommt bei der Veranstaltung, bevor alles aufgebaut ist von unseren Physios, Trainern, wie auch immer, das passt niemals. 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 Wenn Ausdauer und Sprint gleichzeitig in der Kabine sind, man denkt sich, man muss sich einen Stuhl teilen. Ja, so viel Platz ist da. Also, dann hat man auch 3 Rucksäcke, 4 Paar Schuhe und 3 Helme und man sitzt und schläft auf seinem eigenen Zeug. Es funktioniert. Jedes einzelne Mal. Ich weiß trotzdem bis heute nicht, wie das funktioniert. Es funktioniert trotzdem. Es ist so ein eingespieltes Team. Es ist, wie nennt sich das? Jede Box hat sein eigenes Ökosystem. Das kann man schon fast so sagen. Und das funktioniert dann schon irgendwie. Und um dir auf die kleine Frage noch zum Schluss einzugehen. Wenn man den Weg nicht selbst findet, man wird geschoben, wenn man vor Laktat nichts mehr sieht. Ja, also es wird schon sichergestellt, dass man entweder irgendwo hingelegt wird und später abgeholt wird oder dass man direkt zur Box gefahren wird. Das funktioniert schon irgendwie. Also da gibt's genug Leute, die wissen, wann sie uns assistieren oder ja mehr diktieren müssen. Das ist in Ordnung, das kriegt man schon hin.
Aber ist man dann während so einem, wie kommt man überhaupt in diese Mitte rein? Ist man da während dem Wettkampftag dann auch so ein bisschen gefangen oder gibt es da unterirdische Gänge?
Ja, man geht unter der Bahn durch.
Ah, okay.
Also da gibt es Tunnel, man verirrt sich eher in den Tunneln zum Innenraum, als dass man sich in einem Raum verirrt, weil das ist wirklich manchmal ein Krampf, weil jede Tür gleich aussieht und dann weiß man nicht, wo man abbiegt und dann biegt man einmal falsch ab und dann weiß man nicht mehr, wo man ist. Also das ist mehr ein Krampf als alles andere. Aber für alle die, die es wissen wollen, wir müssen so ein witziges Schild die ganze Zeit so tragen, was man so um Hals hängt, eine Akkreditierung. Wenn man die vergisst, kleine Anekdote an der Stelle, man muss zurück zum Hotel. Gar nicht cool, wenn man aufgeregt ist. Ja? Deswegen schreibt man sich das hinter den Löffel seit Tag 1. Als junge Sportlerin habe ich das einmal gemacht, ich mache es nie wieder. Man knotet sich das an den Rucksack dran, dass man es ja nicht vergisst. Ja, nicht. Ja, und dann kommt man da wie so eine Eintrittskarte, wird man da so reingelassen und dann darf man da unter die Bahn und in das Labyrinth, wie man es so schön sagt, darf man das Labyrinth betreten.
Das Weltmeistertrikot alleine reicht also nicht aus, wenn man das anhat?
Nee, tatsächlich nicht. Also selbst wenn man dort mit einer Medaille und einem Trikot, die Securities nehmen ihren Job sehr ernst, was auf der anderen Seite auch gut ist. Selbst wenn man aber trotzdem mit einem Deutschland-Trikot, Helm, Rad, volle Montur da steht und erzählt, hey, pass auf, ich habe die Akkreditierung im Innenraum vergessen, weil man auf Toilette war. Nee, kommst du nicht rein. Okay, macht mal einmal, Freunde, das macht ihr einmal und nie wieder. Also dieses Trauma muss man wirklich einmal erleben, dann weiß man, was man hat an diesem kleinen Stück Plastik.
Das kennen Lukas und ich so ein bisschen. Wir arbeiten bei den Medien und für Medienvertreter gilt das Gleiche mit Akkreditierung. Ich hänge die mir auch immer aus panischer Angst an die Hotelzimmertür, damit ich die nicht vergesse. Weil sonst, vor allem wenn man in der Gruppe unterwegs ist und irgendwie im Bus anfährt und dann zu sagen, scheiße, ich habe meine Hotelkarte eine halbe Stunde entfernt im Hotel vergessen, dann
Worst Case. Gibt's richtig Worst Probleme. Case. Akkreditierung und Startnummern plus Anzug oder Schuhe, Helm. Ganz witzig, ich weiß, ich erzähle ihm ganz schön viel, aber ganz witzig, wenn Emma und ich uns ein Zimmer teilen. Wir packen unsere Rucksäcke abends, machen sie morgens, bevor wir zur Radrennbahn gehen, trotzdem nochmal auf und gehen die Liste zusammen durch. Was haben wir? Wir gehen von unten durch. Schuhe, Socken, Beinlinge. Haben wir Anzüge? 2 Stück. Haben wir Startnummern? 2 Stück. Haben wir Kopfhörer, Magnesia, Handschuhe, Akkreditierung, alles fein. Und wenn beide alles sagen, check, jeder hat eine Hotelkarte, jeder ist richtig rum angezogen, dann verlassen wir das Zimmer. Vorher steigen wir in keinen Shuttle ein, selbst wenn wir ein Taxi holen müssen. Weil das macht nur Unruhe und wir haben schon so wenig Zeit vorm Wettkampf. Ja, das ist schön.
Du bist fast immer mit Emma Hinze auf dem Zimmer, oder? Ihr kennt euch ja auch schon, habe ich gelesen, sehr, sehr lange. Ihr wart ja auch schon auf dem Sportgymnasium zusammen in Kaiserslautern damals. Gab es trotzdem mal so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, da ist jetzt irgendwie ein riesen Konkurrenzkampf da, gerade jetzt vielleicht auch, weil du gesagt hattest, in Tokio hat es extrem wehgetan, zuzuschauen zu müssen im Teamsprint, weil dann da eben Lea Sophie Friedrich und sie zusammengefahren sind. Oder du irgendwann auch mal gedacht hast, kann jetzt diese Emma Hinze da nicht mal aufhören, die ganze Zeit vor mir rumzufahren?
Also man muss als Sportler so 2 Herzen haben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Auf der einen Seite sagt man, hey, als Kameradin, Freundin, man wünscht es den Leuten, die Einsätze bekommen, eine Medaille zu gewinnen und ihre Leistung, also die Belohnung abzuholen, dass sie diesen Startplatz auch eingefahren haben und halt auch das Land gut repräsentiert haben. Auf der anderen Seite will man natürlich als Sportler selbst auch am Start stehen. Und wenn es nicht wehtut, dann hat es nicht mehr die Bedeutung für einen, die es eigentlich haben sollte. Heißt, wenn ich jetzt nochmal kurz auf Tokio anspielen darf, ich habe geheult wie ein Schlosshund, als die Mädels über den Zielstrich gefahren sind. Auf der einen Seite, boah, mein eigener olympischer Traum. Ich bin hier gewesen, aber ich hätte hier auch sein können. So ein bisschen so Wehmut. Und auf der anderen Seite diese Freudestränen, dass die Mädels eine Medaille gewonnen haben oder gewinnen konnten. Das ist immer so, es ist ein ganz weirdes Gefühl, muss ich sagen. Also ich sag jetzt nicht, dass ich neidisch bin und dass ich den Leuten, die halt in meinem eigenen Land halt besser sind, die Grenze anhalten würde. Das würde ich niemals sagen. Also von meiner Seite aus, man muss halt kollegial, fair was auch immer sein. Man trainiert genauso hart wie die anderen beiden. Und wenn man nicht sportlich fair ist, dann hat man im Sport nichts zu suchen. Wenn es nicht wehtut, ist es es nicht wert. Und auf der anderen Seite darf man sich für die anderen auch freuen. Und es hat nichts mit Neid zu tun. Das hat mit ja, also womit hat das zu tun? Was ist das für eine? Ich kann nur das Gefühl beschreiben.
Das aber, ist schwierig. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort gibt.
Ja, ich weiß nicht. Das ist so eine Mischung aus Kameradschaft und Ehrgeiz, die man
Sehnsucht beides, vielleicht so ein bisschen.
Ja, ich weiß
das nicht. Das ist nicht so negativ konnotiert wie Neid.
Ja, also die Entscheidung wird vom Bundestrainer getroffen. Man darf enttäuscht sein, man darf traurig sein, wie auch immer, wenn man nicht eingesetzt werden sollte. Auf der anderen Seite kann es auch einmal andersrum gehen. Ja, so, man selbst wird eingesetzt und jemand anderes fährt nicht. Ersatzfahrer sind aber genauso wichtig, weil die einen den Rücken frei halten. Und das war dann sozusagen mein Job, den ich dann angenommen habe. Oh, heißt aber nicht, dass ich locker lassen werde in Zukunft. Ja? Also ich bin auch noch da und ich kann genauso Radfahren. Und selbst wenn ich, ja, wenn ich jetzt Sechste war, kann ich vielleicht trotzdem irgendwann mal nochmal wieder Medaille im Sprint gewinnen. Aber man weiß es nie. Und das ist Sport, das ist Leistungssport. Man arbeitet hart zusammen und gegeneinander. Und man darf Konkurrenzdenken haben am Start- und Zielstrich. Aber alles, was danach passiert, sollte man sportlich, fair und auch kameradschaftlich sein. Und das ist so ein Ding, was man sich in den Jahren auch aneignen muss. Als junger Sportler ist es immer so ein bisschen schwierig, das emotional so zu trennen, dass man sich das nicht ganz so zu Herzen nimmt. Aber ja, ich bin ja schon ein paar Jährchen unterwegs im Velodrom warm, deswegen. Ja.
Und umso schöner, wenn ja dann dieses große gemeinsame Ziel zur Drittgerade eben dann 2024 ist. Das wäre ja dann vielleicht die Versöhnung für euch alle drei. Denn auch Lea, Sophie, Friedrich und Emma Hinze haben ja da auch, glaube ich, noch so ein bisschen eine Rechnung offen, was das Edelmetall
angeht. Und ich werde dafür auch alles tun, dass wir diese Rechnung dieses Mal begleichen, das nächste Mal. Ich habe genauso gelitten, auch wenn ich nicht dabei war. Also ich weiß ganz genau, was es ist. Also wir machen es den anderen genauso schwer wie die anderen uns. Deswegen schauen wir mal, was am Ende unterm Strich dann dasteht.
Jetzt aber erstmal Track Champions League. Dafür wünschen wir dir natürlich das Beste, auch dass du wieder richtig Spaß am Keirin findest. Vielleicht ist es ja eine neue Passion, die sich dann am Wochenende entwickelt.
Absolut, man fake it till you make it, gar kein Problem, kriegen wir schon hin.
Los geht's auf Mallorca, dann eben am 12.11. Das große Finale ist dann das London-Wochenende am 2. und 3. Dezember. Alles, wie gesagt, zu sehen live auf Eurosport, kann man sich das auf jeden Fall angucken. Vielen lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wir wünschen dir ganz viel Erfolg erstmal bei Runde 1 auf Mallorca.
Dankeschön.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.